Deutschlands wertvollster Konzern schockiert die Börse.
Kursrutsch kostet DAX viele Punkte.
SAP kappt Ziele wegen Corona.
Softwarekonzern unter Druck.
SAP Shares collapse. $35 billion wiped off.
Das sind die Schlagzeilen der Wirtschaftsmedien am 26. Oktober 2020. Was war da los in Walldorf? Wenige Stunden zuvor, am Sonntagabend, hatte SAP eine Mitteilung an seine Investoren verschickt. Darin eine Bombe. Anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal 2020 sah sich der Konzern genötigt, die eigene Prognose zu senken. Statt wie geplant 27,8 bis 28,5 Milliarden Euro Umsatz, werde man bis Ende des Jahres im besten Fall das untere Ende der Schätzung erreichen. Auch der Gewinn werde wohl niedriger ausfallen. Nicht wie geplant bis zu 8,7 Milliarden Euro, sondern maximal 8,5 Milliarden. Und das war nur der Anfang. CEO Christian Klein verkündete einen Strategieschwenk, der dazu führen wird, dass Umsatz und Gewinn auch in den kommenden 2 bis 3 Jahren niedriger ausfallen werden, als die Anleger es von SAP gewohnt sind. Die Antwort kommt pünktlich mit Öffnung der Börsen am folgenden Montag. Die SAP-Aktie gerät ins Trudeln. Im Earnings-Call mit den InvestorInnen am frühen Nachmittag versucht CEO Christian Klein, die Korrektur einzuordnen. Doch der Kurs fällt. Auf zwischenzeitlich -21%. 35 Milliarden Euro Börsenwert sind futsch. Wegen der Aussicht auf 200 Millionen weniger Gewinn. Aber eben nicht nur. Hinter der Flucht der AnlegerInnen aus der SAP-Aktie steckt eine Angst. Dass der IT-Riese gerade seine Zukunft verspielt. Der Absturz im Oktober 2020 ist der Höhepunkt eines Wirtschaftsdramas. Es geht um eine existenzielle Frage, auf die SAP alle paar Jahre eine neue Antwort finden muss. Wenn Technologie die Welt radikal verändert, wie schafft es ein Unternehmen, vom Wandel nicht überrollt zu werden, sondern ihn aktiv mitzugestalten? Oder etwas einfacher, wie gelingt Transformation? Mein Name ist Julia Niemann und das ist Die SAP Story, ein OMR Original. Folge 5, Mut.
It's time for change.
SAP's first quarter profit.
Das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Deutschland.
In vielen, vielen Dingen.
Jedes Unternehmen hat ja SAP Software.
Auf zu niedriges Wachstum zu gehen, das war einfach langweilig.
They should just keep doing it.
Wir sind SAP, wir wollen mehr.
Der 26.10.2020 ist ein Wendepunkt in der Geschichte von SAP. Ein Tag, den Christian Klein wohl nie vergessen wird und mit dessen Nachwehen er sich noch viele Monate rumschlagen muss. Klein ist damals seit wenigen Monaten allein verantwortlicher CEO. Der damals 39-Jährige hatte diese Rolle erst am 1. Mai 2020 übernommen. Nun muss er SAP durch eine Krise von globalem Ausmaß steuern. Zur Erinnerung. Deutschland steckt im Frühjahr 2020 gerade mitten im ersten Corona-Lockdown. Viele Menschen sitzen im Homeoffice vor ihren Laptops. Sie verlassen es nur, um Lebensmittel und Klopapier zu hamstern oder abends klatschend auf dem Balkon zu stehen, um Ärztinnen und Pflegepersonal Anerkennung für ihren Job zu zollen. Das Virus hat den Planeten fest im Griff. Und niemand weiß, was die kommenden Monate bringen. Auch wenn die Pandemie zum massiven Treiber der Digitalisierung werden sollte, zunächst herrscht große Unsicherheit in der Wirtschaft. Zu SAPs Kunden zählen viele Firmen, die gerade um ihre weltumspannenden Lieferketten bangen. Die Krise erwischt die Walldorfer darum im Laufe des Jahres 2020 mit voller Wucht. Die Prognose muss aber nicht nur wegen Corona nach unten korrigiert werden. Die größere Rolle spielt ein zweiter Faktor. Zusammen mit den enttäuschenden Quartalzahlen verkündet Christian Klein im Herbst 2020 einen radikalen Strategieschwenk. Perspektivisch sollen Programme von SAP nicht mehr on-premise genutzt werden, also als Software, die auf den Rechnern der Kunden läuft, sondern ausschließlich in der Cloud. Das bedeutet nicht weniger als den Bruch mit dem Geschäftsmodell, das SAP fast 5 Jahrzehnte lang ordentliche bis außerordentlich gute Gewinne beschert hat. Zum Zeitpunkt der Ankündigung macht SAP rund ein Drittel seines Umsatzes mit Cloud-Lösungen. Diesen Wert will Klein nun mit aller Macht vergrößern. Der CEO gibt ambitionierte 5-Jahres-Ziele aus. 60% des Jahresumsatzes soll im Jahr 2025 mit Cloud-Produkten erwirtschaftet werden. Zusammen mit Erlösen aus Wartungsverträgen sollen besser planbare Einnahmen dann einen Anteil von 85% an SAPs Gesamtumsatz haben. Der Strategieschwenk bedeutet 4 bis 5 Prozentpunkte weniger Marge, weil die Kunden künftig nicht mehr große Softwarepakete kaufen, sondern die Services von SAP abonnieren. Die InvestorInnen stören sich aber nicht nur daran. Sie halten die Ziele für zu ambitioniert. Denn viele SAP-Kunden sind alles andere als begeistert von der Vorstellung, klein in die Cloud zu folgen. Dabei spielt nicht nur der deutsche Bedenkenträger-Klassiker Datenschutz eine Rolle. Vielmehr geht es um die vermeintliche Admin-Weisheit Never change a running system. Also darum, eine Software, die man einmal zum Laufen gebracht hat, nicht mehr ohne Not anzufassen, sagt der IT-Historiker und SAP-Kenner Timo Leimbach.
Wie viel kann man den Kunden zumuten? Weil die Kunden wollen halt eben auch nicht unbedingt die Revolution jede Woche. Die wollen ja nicht ständig Veränderungen haben. Die wollen ein stabiles System, das funktioniert.
Immerhin, so Leimbach, man kennt sich bei SAP mit diesem Problem gut aus. Etwa, wenn bei einigen Kunden verlässlich Panik ausbricht, sobald das Ende des Supports einer veralteten Softwareversion angekündigt wird. Und dass dann nicht selten zurückgerudert werden muss. So sah man sich bei SAP genötigt, den Support für den 2004 eingeführten R3-Abkömmling SAP ECC, der eigentlich 2025 auslaufen sollte, um 2 Jahre zu verlängern. Gegen Aufpreis können Kunden nun sogar noch bis Ende 2030 an ihrer dann mehr als 25 Jahre alten Software festhalten. Zugleich konnte SAP in der Vergangenheit immer wieder beweisen, dass sich ein Upgrade lohnt. Weil es bei einer neuen Generation der eigenen ERP-Lösung nicht nur darum geht, diese dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, sondern darum, dass neue Software eine höhere Wertschöpfung für alle Beteiligten bedeutet. Nochmal Timo Leimbach.
Eigentlich die große Kunst, wie gesagt, von SAP war ja nicht, auch bei der Entwicklung von R und bei R2 war es ja nicht, oh, wir haben hier Technologien, die keiner hat oder wir haben Ideen, die keiner hat, sondern wir haben die Ideen, die alle haben, aber wir bringen sie zum Laufen, so dass sie für den Kunden Sinn ergeben. Die neueste Technologie haben ist eine Sache, die neueste Technologie auch so umzusetzen, dass sie sowohl für den Kunden als auch für mich Geld gibt. Und das ist die Kunst, wo das Technische und das Kaufmännische zusammenkommen.
Trotzdem wusste SAP-CEO Christian Klein damals um das Risiko seiner All-in-Strategie in Sachen Cloud.
Natürlich gehört auch ein Stück weit Mut dazu. Mut zu sagen, wir haben verabschiedet sich von einem sehr, sehr erfolgreichen Geschäftsmodell, das über 50 Jahre die Firma weit getragen hat. Man muss es den Investoren, den Aktionären erklären. Na gut, da war die Begeisterung am Anfang relativ gering. Aber man muss natürlich auch eine Überzeugung haben. Wo geht der Markt hin? Wo geht die Zukunft hin? Und dann muss man eben gesagt halt auch mit Mut diese Entscheidungen treffen. Wenn ich mal von etwas überzeugt bin, dann ziehe ich die Themen auch durch und dann muss man halt auch mal drüber hinwegsehen, dass es vielleicht für einen persönlich oder auch für das Unternehmen kurzfristig dann auch sehr turbulent ist.
Und turbulent ist es nach dem Strategiewechsel samt folgendem Absturz der Aktie. Denn natürlich sorgen die Talfahrt an der Börse und die öffentliche Kritik an Kleins Kurs für Unruhe innerhalb von SAP. Die leitenden Angestellten tun sich daraufhin zusammen. Sie schicken ihrem CEO einen von allen unterschriebenen Brief. Darin sprechen sie Klein ihr Vertrauen aus und sichern zu, in ihren Abteilungen für den Cloud-Kurs zu werben. Doch draußen hält sich die Skepsis. In Interviews muss Klein auch 2 Jahre später noch seine Strategie immer wieder verteidigen. Obwohl der Umsatzanteil aus Cloud- und Wartungsgeschäft Quartal um Quartal wächst. Tatsächlich sieht es aktuell danach aus, dass Klein mit seiner vor 5 Jahren abgegebenen Prognose ziemlich richtig lag. Cloud-Erlöse haben inzwischen einen Anteil von 56% am Gesamtumsatz von SAP. Nur wenige Punkte unter der einst ausgegebenen Zielmarke von 60%. Die Walldorfer erwarten zusammen mit dem Wartungsgeschäft die besser vorhersagbaren Umsätze bis Ende 2025 sogar auf 86% steigern zu können. Einen Punkt über der 2020 angepeilten Marke von 85%. Die Anleger teilen mittlerweile Christian Kleins Vision von der Cloud Company. Der Glaube an die Zukunft ist zurück. Seit jenem fatalen Tag im Oktober 2020 hat sich der Wert der SAP-Aktie mehr als verdoppelt. Mit ihrer Entscheidung, voll auf die Cloud zu setzen, haben die Walldorfer in der Tat Mut bewiesen, wie Christian Klein sagt. Man muss das ja erstmal wagen. gegen die Interessen der Investoren ein Business aufgeben, obwohl es lukrativ ist, auf Umsatz verzichten, um ein neues Geschäftsmodell anzuschieben, obwohl man damit auf Jahre weniger verdienen wird. Doch das Beispiel SAP zeigt, es kann sich lohnen, die Shareholder um Geduld zu bitten oder sie ihnen notfalls einfach abzuverlangen. SAP wurde am Ende nicht trotz, sondern wegen der konsequenten Cloud-Strategie im März 2025 erstmal zum wertvollsten Unternehmen in Europa. Bei SAP gab es schon mehrmals diese Momente der mutigen Neuausrichtung. Auch wenn sie nicht immer so dramatisch abliefen. Phasen der Transformation, um sich an neue Technologien und veränderte Märkte anzupassen. Am Anfang stand dabei immer dieselbe Entscheidung, den bekannten Pfad zu verlassen. Das kann freiwillig passieren, wenn ein paar junge IT-Experten im Jahr 1972 beschließen, ihre gut bezahlten Jobs bei IBM zu kündigen, um sich selbstständig zu machen. Es kann eine glückliche Fügung sein, wie bei der dramatischen Rettungsaktion, als aus R3 kein Fail wurde, sondern das Produkt, dem SAP letztlich den Aufstieg zum Weltkonzern verdankt. Oder es kann ein externer Faktor sein, der alles umschmeißt. Eine neue Technologie, die das Unternehmen zu radikaler Transformation zwingt. Ich meine natürlich...
The Internet. Is that thing still around?
Ja, Homer, ist es. Tatsächlich geht es gerade erst so richtig los, als die Macher der TV-Serie Die Simpsons Homer Simpson diesen Satz sagen lassen. Damals, im Jahr 1999, kennt die Internet-Euphorie keine Grenzen. E-Commerce, die Vorstellung, dass ein großer Teil des Handels künftig online abgewickelt wird, beflügelt die Hoffnungen der AnlegerInnen. Oder auch ihre Gier. Was am Ende ja auf dasselbe hinausläuft. Von den mehr als 300 Startups, die 1999 in den USA an die Börse gehen, haben 60% irgendwas mit dem Internet zu tun. Der Wert dieser Börsenneulinge steigt im Laufe ihres ersten Handelstages im Schnitt um 90%. Epizentrum des Hypes ist die US-Börse Nasdaq, wo die meisten Dotcom-Firmen notiert sind. Zwischen Januar und Dezember 1999 kann sich der Nasdaq Composite, der wichtigste Index der Technologiebörse, annähernd verdoppeln. Logisch, dass SAP da mitmischen will. Und die Waldorfer sind verdammt spät dran. So sehen es damals zumindest die ExpertInnen in den Bankentürmen und den Wirtschaftsredaktionen des Landes. Vielleicht nicht der ultimative Beweis, dass sie recht haben, aber irgendwie doch symptomatisch. In ihrem Akronym-Hit MFG, mit dem die Fantastischen Vier 1999 die Charts stürmen, geht es auch um das Internet. Aber nicht um SAP. Und fast könnte man meinen, die Waldorfer hätten sich aus Trotz den Fanta-4-Refrain »Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf« zum Motto ihrer Dotcom-Offensive gemacht. Mit viel Tamtam präsentieren die Deutschen am 13. September 1999 auf ihrer Hausmesse Sapphire in Philadelphia ihr Ticket, mit dem sie gerade noch rechtzeitig auf den bereits in voller Fahrt befindlichen E-Commerce-Train aufspringen wollen. Die City of E.
There is a place on the internet, a virtual city built by SAP out of seamless information. 10,000 companies, every industry, millions of people. Your business linked to theirs in one easy step. Shrink your work, expand your ideas. You've got a business, we've got a city. MySAP.com. Welcome to the City of E.
Das war einer von mehreren TV-Spots, die nach der Sapphire bei den US-Business-Sendern hoch und runter liefen. Irgendwer hat ihn damals auf VHS mitgeschnitten und später bei YouTube hochgeladen, weshalb wir ihn mehr als 25 Jahre später noch sehen können. Danke dafür, Internet. In dem sichtlich sehr teuren Spot sitzt ein Mann an einem Desktop-Computer. Am Monitor und an den Wänden kleben hunderte Post-it-Notes. Dann folgt ein rasanter Flug vorbei an Bildern, die im Raum schweben. Autos, Güterzüge, Kreditkartennummern. Am Ende sitzt der Mann wieder am PC und zupft den letzten verbliebenen Post-it-Zettel, das finale To-Do, vom Monitor. Auf dem ein buntes Logo, das an den Google-Schriftzug erinnert. Nur steht dort mysap.com. 15 Millionen Dollar soll die Kampagne gekostet haben. Die teuerste Marketingaktion der Firmengeschichte. Der damalige CEO Hasso Plattner versteht mysap.com als Ausdruck einer kompletten Neuausrichtung. Den Erfolg im Internetgeschäft erklärt er auf der Bühne in Philadelphia zu einer Überlebensfrage für seine Firma. Das neue Produkt aus Waldorf ist eine Plattform, die alle für den Onlinehandel nötigen Anwendungen mit SAPs klassischer ERP-Software verknüpft. Zugleich bekommen die AnwenderInnen über den Webbrowser spezifische SAP-Oberflächen angezeigt, die zu ihrer Rolle passen, also etwa Marketing, Supply Chain Management, Buchhaltung, HR und so weiter. Schnell finden die Waldorfer namhafte Kunden. Bis Ende 1999 unterschreiben unter anderem der FC Bayern München, der Finanzberater MLP und der US-Computerhersteller Hewlett-Packard. Mitte 2000 kündigt der Lebensmittelkonzern Nestlé die globale Einführung von mysap.com an. Es geht um 230.000 Lizenzen. Der größte Auftrag in der Unternehmensgeschichte von SAP. Rund ein Jahr nach dem Release machen die Waldorfer fast die Hälfte ihres Umsatzes mit mysap.com. Das strategische Ziel hinter der Produktoffensive ist klar. Your Father's ERP Company als Vorreiter des E-Commerce neu zu erfinden. Das war auch nötig. Mitbewerber wie Oracle hatten es geschafft, sich besser für den E-Commerce-Boom aufzustellen. Die Produkte der Rivalen mochten mitunter eher Work in Progress sein und kaum mehr als eine Ankündigung. Während des nervösen Internet-Hypes reicht das. SAPs Tugend, nur zu zeigen, was man auch liefern kann, wird zum Wettbewerbsnachteil, analysiert damals das Manager-Magazin. Die Waldorfer stehen als Nachzügler da. Obwohl man auch vor mysap.com eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt war. Zumindest besser, als es die Außenwahrnehmung vermuten ließ, was auch IT-Historiker Timo Leimbach bestätigt.
Also es war ja nicht so, dass das Internet über Nacht kam und dass 2000 auf einmal alle, oh, jetzt gibt es das Internet und von heute auf morgen und nun können wir alles das ganz Tolle machen, sondern das ging ja darum, eben die Computer zu vernetzen in Unternehmen, dass sie miteinander die Datenbanken miteinander sprechen können. All diese Ideen waren ja schon da. Es gab Protokolle und SAP sah sich durchaus gut gerüstet. Schon 95, 96 hatte man R3 so weit entwickelt, dass es Internetschnittstellen gab, was man eben nicht vorausgesehen hat, wie das Internet dann aussehen würde.
Tatsächlich hatte Hasso Plattner das Internet schon früh auf dem Zettel. Er erzählte einem Interviewer einmal von einem SAP-Mitarbeiter in den USA. Der habe ihm immer wieder gesagt, watch the Internet. Auch in einem langen Brief, den der Mitarbeiter 1991 an Plattner schrieb, ehe er SAP verließ, um eine Weltreise zu unternehmen. Don't forget the Internet, please. I fear if I leave, nobody will take care of the Internet. Nobody understands what is coming there. Plattner sagt, er habe zwar lange nicht genau verstanden, was das Internet für SAP bedeuten würde, aber vergessen hat er es auf jeden Fall nicht. Im Gegenteil, bei der Sapphire 1996 führen der SAP-CEO und Microsoft-Chef Bill Gates in einer gemeinsamen Präsentation 1,5 Stunden lang die von Timo Leimbach eben erwähnten Online-Schnittstellen vor. Es geht darum zu zeigen, wie gut SAP, Windows und dieses Internet zusammenarbeiten. Dass die beiden neuen Welten, die da Mitte der 90er dämmern, sich an die bewährte Software andocken lassen. Um die Erweiterung des klassischen SAP-Produkts um individuelle Arbeitsumgebungen, das MAI, und elektronische Marktplätze, das COM. Plattners damaliger Co-CEO Henning Hagermann erinnert sich, wie erste Ausläufer der anbrandenden Internetwelle über MitarbeiterInnen aus den USA früh nach Waldorf schwappen. Und wie man sich dort angesichts der Dynamik schnell klargemacht habe, SAP braucht eine Antwort.
Wir haben dann insofern reagiert, als man mit dem mysap.com versucht hat, die beiden neuen Richtungen zu verschmelzen mit der Stärke der SAP, also dem bestehenden. Von den amerikanischen Kollegen wurde was anderes gesagt. Ich habe mir dann mal einen Vortrag angehört von unserem Konkurrenten und der hat dann so ungefähr gesagt, es geht nicht darum, neue Bäume zu pflanzen, sondern wir hacken den Wald ab, machen neu. Habe ich nie verstanden, sage ich bis heute. Also man geht draußen, schüttelt den Kopf, sagt, und der Kunde? Aber viele Kunden haben das mitgemacht am Anfang.
Die Welt ist damals im Dotcom-Rausch. Es herrscht blinde Euphorie. Doch das Waldorfer, das geht jetzt auch, wirkt zaghaft, während alle anderen, darum geht es jetzt, brüllen. Und bei allem Bemühen, mit mysap.com die neue Online-Welt im eigenen Produkt abzubilden. SAPs konservativer Kurs hatte bereits Leerstellen entstehen lassen, die andere füllten. Dabei war der Mut zur Lücke durchaus gewollt, wie der ehemalige SAP-Manager Rainer Zino berichtet.
Was die SAP mit Sicherheit gut kann und für Dietmar Hopp sehr stark stand, dass er gesagt hat, wir machen nicht alles, sondern wir konzentrieren uns auf eine Sache und die machen wir aber richtig gut. Aber führt natürlich auch dazu, dass man dann sagt, man lässt bestimmte Dinge aus. Zum Beispiel haben wir das Thema CRM, muss man sagen, verpasst. Weil sonst wird es Salesforce in der Größenordnung nicht geben. Und wir haben mit Sicherheit auch das Thema Personalwirtschaft vernachlässigt. Und so entsteht halt eben ein Workday.
Ob HR oder CRM, wo SAP Lücken lässt, können die Newcomer mit ihrer Spezialsoftware ungehindert wachsen. Und was zunächst wie eine Nische wirkt, erweist sich im Internetzeitalter schnell als zentrales Thema. Praktisches Beispiel: Customer Relationship Management im E-Commerce. Firmen können auf einmal unglaublich viele Daten sammeln und ihre Beziehung zu den KundInnen neu denken. Mit Siebel Systems, dessen CRM-Lösung sich mit SAP verknüpfen lässt, entwickelt sich Ende der 90er ein Startup innerhalb kürzester Zeit zum Marktführer. Seit der Übernahme von SuccessFactors im Jahr 2011 ist SAP auch auf dem Feld HR-Software gut aufgestellt. Damals aber bot man bei dem Thema eine offene Flanke. Neue Konkurrenz entsteht auch auf weiteren Feldern wie Supply Chain Management, weil mit dem Aufkommen der internetaffinen Newcomer ein neues Denken in den IT-Abteilungen Einzug hält. Unter dem Schlagwort Best of Breed kommt es dort in Mode, sich nicht mehr das allmächtige Schweizer Taschenmesser zuzulegen, sondern eine Box, die sich nach und nach mit einer Handvoll hochspezialisierter, miteinander kombinierbarer, dabei billigerer Werkzeuge füllt. Die Newcomer entwickeln jede Menge Selbstbewusstsein. Siebel verkündet im Mai 2000 eine Kooperation mit einem anderen Best-of-Breed-Startup. Man plane eine internetbasierte ERP-Alternative, so der Geschäftsführer von Siebel. Niemand brauche mehr ein großes, einheitliches System, ätzt er mit Blick auf die Standardsoftware aus Waldorf. Bekanntes Detail: Im vorigen Job war der Mann Amerika-Chef von SAP. 1998 hat er hingeworfen mit der Begründung, die Deutschen würden dem Internet zu wenig Relevanz beimessen. Und er ist nicht der Einzige. SAP erlebt einen regelrechten Braindrain. Wobei es nicht alle aus Überzeugung in die Startup-Welt zieht. Der Dotcom-Boom spült absurde Summen in die Kassen der jungen Firmen. Wechselwillige werden mit üppigen Gehältern gelockt. Dazu gibt es Aktienoptionen. Mancher fühlt sich mit Blick auf einen späteren Börsengang schon als künftiger Millionär. Wie jeder Rausch geht auch der Dotcom-Boom irgendwann zu Ende. Hasso Plattner hatte eh nie verstanden, wie so junge Firmen, die keinen Cent verdienen oder gar gigantische Verluste produzieren, Milliarden wert sein sollen. Dann kommt der 20. März 2000. An diesem Tag erreicht der Nasdaq Composite mit 5048,62 Punkten seinen historischen Höchststand. Von da an geht es bergab. Rasant bergab. Innerhalb der kommenden 2,5 Jahre verliert der Index 3/4 seines Werts. Grund dafür ist der schwindende Glaube der Anleger nach einer Reihe spektakulärer E-Commerce-Pleiten. Im Mai 2000 meldet Boo.com Insolvenz an. Das Startup war ein 1998 gegründeter Zalando-Vorläufer. In nur 2 Jahren hatten die Londoner 120 Millionen Dollar Wagniskapital verbrannt. Oder Pets.com. Der amerikanische Online-Händler für Tierbedarf gibt im November 2000 auf, nachdem die zuvor eingesammelten 300 Millionen Dollar in nur 24 Monaten aufgebraucht worden sind.
Other economic news tonight. There is a new victim of the falling fortunes of the new economy. Pets.com is closing down.
Jetzt zahlte sich SAPs anfängliche Zurückhaltung in Sachen Internet aus. Der damalige Co-CEO Henning Kagermann erinnert sich.
Also auf Dauer geht es eben nicht, immer nur den Hype zu machen. Das ist am Anfang nicht so gut gutiert worden, hat dann aber dazu geführt, dass wir ja wohl am Ende ja doch recht gehabt haben, als die ganze Blase geplatzt war und wir uns dann positionieren konnten als der sichere Hafen etc. Also wir haben das richtig gesagt.
Doch gänzlich unbeschadet geht auch SAP nicht aus der Krise hervor. Der Dotcom-Crash bedeutet einen massiven Vertrauensverlust in die IT-Branche. Bis Ende des Jahres 2000 büßt die SAP-Aktie fast die Hälfte ihres Werts ein. Dazu trägt auch bei, dass prestigeträchtige Projekte wie ein gemeinsam mit der Deutschen Bank initiierter B2B-Marktplatz gestoppt werden. Zugleich müssen die Walldorfer eingestehen, dass der technologische Vorsprung mancher Best-of-Breed-Startups nicht einzuholen ist. Die eigene, für mysap.com entwickelte Marktplatztechnologie wird zugunsten einer Kooperation mit dem damaligen Marktführer Commerce One eingestampft. Spätestens im Lauf des Jahres 2001 hat das einst schillernde Label New Economy seinen Glanz verloren. Doch die Transformation der Wirtschaft durch das Internet geht weiter. Die Walldorfer haben damals das Glück, ihr Geld nach wie vor mit ihrer Standardsoftware R3 zu verdienen. Darum wird SAP insgesamt weit weniger gebeutelt als die jungen Best-of-Breed-Mitbewerber. Zugleich gibt es diese ungelöste Herausforderung, die mit dem Platzen der Dotcom-Bubble ja nicht verschwunden ist. Je bedeutender Internet- und Onlinehandel im Business-Kontext werden, desto stärker richten Unternehmen ihre IT darauf aus. Die an die neuen Systeme angeschlossene ERP-Software rückt dabei immer weiter in den Hintergrund. Henning Kagermann beschreibt SAPs Situation damals so.
Also jetzt hast du plötzlich an drei Fronten. Du hast das Internet mit den generischen Internet-Applikationen. Du hast um das ERP herum plötzlich neue Applikationen mit spezialisierten Anwendern. Und du musst deine eigene ERP, bei der du so als Platzhirsch gehandelt wirst, verteidigen. Und deine Partner sagen, ja, das ist alles schön, wir nehmen dich, aber wir machen Best of Breed, wir machen eine Middleware, die das alles integriert. Ja, wir hätten bei dem einen oder anderen früher gegengehen müssen, aber wir hatten mehrere Dinge. Und wir haben einige auch relativ gut gelöst, aber nicht alle. Also es war ein bisschen zu viel.
Der Markt nimmt auf die Überforderung in Walldorf keine Rücksicht. SAP muss dringend aufschließen, nicht nur was die Technologie angeht. Die Walldorfer müssen ihren Kunden klar machen, dass ihr ERP-Softwarelieferant auch im Internetzeitalter unersetzlich ist. Mit diesem Ziel wird eine neue Marketingkampagne kreiert, während die New Economy zeitgleich und immer sichtbarer heiß läuft. Vor diesem Hintergrund klingt die Catchphrase, die eine Werbeagentur für SAP erfindet, geradezu visionär.
In the new economy, there is no such thing as an 18 to 49-year-old, or a senior, or a boomer, or a dink.
In der neuen Economy, der profitablen nämlich, gibt es keine Zielgruppen mehr, nur noch KundInnen. Und die wollen Produkte, jederzeit und schnell.
You need an e-business solution that puts everything you know about them in one place. SAP.
Dafür, so die Botschaft, braucht es eine Software, die alles kann. Auch optisch spricht der SAP-Spot mit dem Vorgänger aus der alten New Economy. Statt Business-Typ am Computer samt schwebenden Visionen sitzt nun ein Rentnerpaar auf einem Sofa und zockt PlayStation. Will sagen, das Internet ist nicht mehr die Zukunft, sondern eine allgegenwärtige Realität. Zumindest muss es sich im Jahr 2001 bereits so angefühlt haben. Der Slogan der neuen Kampagne lautet selbstbewusst: The best run businesses run SAP. Und genau darum geht es, zu zeigen, wir sind der Platzhirsch, wie Henning Kagermann es eben nannte. Teil der Kampagne ist eine Serie von Anzeigenmotiven, bei denen die Walldorfer ihre Kunden einbinden. Porsche runs SAP, Bosch runs SAP, Nestlé runs SAP, Lavazza, BMW, The North Face. Die Kunden hätten damals Schlange gestanden, um Teil der Serie zu werden, sagt Marketingmann Tom Pfister. Ich finde, das ist eine lustige Pointe. Wir erinnern uns, Hasso Plattner hatte Marketing bei SAP mal als den Moment beschrieben, in dem das Telefon klingelt und der Kunde was bestellt. Jetzt rufen sie an, um Teil des Marketings zu werden. Wie auch immer. Konfrontiert mit der rasant relevanter werdenden Konkurrenz hat beim SAP-Mitgründer und damaligen CEO also ein Umdenken stattgefunden. Im Januar 2000 heuert Marty Homlisch in Walldorf an. Der US-Amerikaner war zuvor 15 Jahre bei Sony und hatte dort dafür gesorgt, dass Discman, Handycam und PlayStation in den 1990ern so begehrt waren, wie es in den frühen Nullerjahren Apples iPod wurde. Als Marketingchef von SAP hatte Homlisch jedoch erstmal eine viel grundlegendere Mission, wie sich Tom Pfister erinnert.
Er hat alle Marketingleute zusammengetrommelt und gesagt, legt mal die Business Cards auf den Tisch. Jeder hat eine andere Farbe gehabt, ein anderes Logo, andere Message. Dann hat er gefragt, was ist SAP? Einer hat gesagt, eine Solution Company, eine Tech Company, eine Implementation, eine Software. Dann hat er gesagt, wir brauchen One Voice, One Message. Weil vorher hat jedes Land Budget, konnte machen, was sie wollten. Der in Australien hat Werbekampagnen gemacht mit Ananas, die geschnitten wurden, Fresh Software. Der andere hat Leute auf dem Tisch tanzen gehabt. Das war kein Global Image. Und dann kam der Martin und gesagt, wir brauchen One Voice, One Message. Wir sprechen eine Sprache, nicht mehr Japanese. Muss dir vorstellen, das war erst im Jahr 2000. Da waren wir schon 28 Jahre unterwegs, businessmäßig. Zum ersten Mal ein Marketing. Wir hatten doch keine Ahnung, was ist eine Marke. Weil ja, man hat Broschüren und Events gemacht, das war's. Erfolgreich zwar, vor allem die Events, aber das war's dann auch.
Parallel zum global einheitlichen und selbstbewussten Auftritt der Marke SAP ändert der Konzern seine Strategie für die Aufholjagd. Denn nicht nur der Versuch, beim Thema Marktplätze aus eigener Kraft zu den Newcomern aufzuschließen, war gescheitert. Schon im Jahr 1999 hatte SAP als etwas hektische Reaktion auf den E-Commerce-Boom eine Reihe von Erweiterungen für R3 angekündigt. Unter dem Label New Dimension sollte das klassische ERP-Produkt mit New Economy Features wie CRM, Supply Chain Management und Business Intelligence aufgebohrt werden. Doch die Lösungen kommen zum Teil verspätet und bieten weniger Funktionen als die Best-of-Breed-Konkurrenz. So landet man in Walldorf bei der alten Konzernweisheit: Wen du nicht besiegen kannst, den musst du kaufen. Der Marktplatzbetreiber Commerce One gilt damals als Branchenführer. In der Hochphase des Dotcom-Booms raunten Anleger in Aktienforen, das Startup habe das Zeug, in 5-6 Jahren wertvollstes Unternehmen der Welt zu sein. SAP weitete seine Partnerschaft im Jahr 2001 zu einer 20-prozentigen Beteiligung aus. Nicht das beste Investment. Commerce One ging im Oktober 2004 bankrott. Aber bei der Verkündung ein wichtiges Symbol. SAP setzt künftig beim Thema Internet nicht mehr auf die Hybris, alles selbst zu können, sondern auf Pragmatismus. Folgenschwerer ist eine weitere Übernahme. Im März 2001 schluckt SAP TopTier, einen US-israelischen Anbieter von Unternehmensportal und Integrationssoftware. Dessen Lösung spielt eine zentrale Rolle bei mysap.com. Mit dem 400-Millionen-Dollar-Deal sichert sich Hasso Plattner aber nicht nur eine wichtige Technologie. Er kauft sich einen Kronprinzen. TopTier-Gründer Shai Agassi ist ein charismatischer Startup-Dude. Bei SAP verantwortet er zunächst den Geschäftsbereich Unternehmensportale. Ein Jahr nach der TopTier-Übernahme zieht er dann in den Vorstand ein. Plattners immenses Zutrauen in den Mit-30er zeigt sich wiederum ein Jahr später, als er Agassi die Verantwortung für Entwicklung und Vertrieb von Grundlagentechnik übergibt. Intern ist der Visionär, der in Palo Alto arbeitet, nicht unumstritten. Obwohl ihm die Verantwortung für alle SAP-Produkte übertragen wird, widme er sich vor allem Zukunftstechnologien, die vorerst keine Relevanz für die Kunden hätten, so die Kritik. Bei seinen Besuchen in Walldorf empfindet ihn die Belegschaft als abgehoben und so gar nicht passend zur Firmenkultur von SAP. Agassis raketenhafter Aufstieg endet je, als im Jahr 2007 der Vertrag von Henning Kagermann verlängert wird. Seit Plattners Wechsel in den Aufsichtsrat im Jahr 2003 agiert der als alleiniger CEO. Agassi, extrem ambitioniert, fehlt die Geduld, womöglich länger warten zu müssen, ehe er Platz im Chefsessel nehmen kann. Noch im selben Jahr verlässt er SAP. Den damaligen CEO Henning Kagermann darf man sich als Gegenentwurf zu Agassi vorstellen. Der Physiker ist seit 1982 im Unternehmen, kennt jeden Winkel des Konzerns, gilt als ruhiger Analytiker. Aber ein Verwalter ist Kagermann darum nicht. Ein halbes Jahr nach seiner Kür zum alleinigen CEO, erstmals steht also kein Gründer mehr an der Spitze von SAP, empfängt er im November 2003 den Spiegel. Und was der SAP-Chef dem Nachrichtenmagazin sagt, sorgt für jede Menge Unruhe. Unter der Überschrift »Wir sind Getriebene« spricht Kagermann offen über seine Sicht auf den Standort Deutschland in der Globalisierung. Ein signifikanter Teil des künftigen Wachstums von SAP, sagt Kagermann, werde künftig nicht am Stammsitz stattfinden, sondern in Niedriglohnländern. Etwa Indien, wo man gerade dabei ist, die Belegschaft zu verdoppeln. Auf die Anmerkung, andere deutsche Konzerne könnten von einer Rendite von 20% plus X nur träumen, entgegnet Kagermann, das reicht nicht. Der Maßstab für SAP seien US-Softwarefirmen. Microsoft mache 41% Gewinn, Oracle 36%. Und dann sagt Kagermann etwas, das viele SAPler extrem verstören wird. Sich mit weniger Gewinn zufrieden zu geben, wäre gefährlich. Dadurch sinke der Wert der Firma gegenüber der Konkurrenz. Und dann, so Kagermann zu den beiden Interviewern vom Spiegel, dann würden diese ihn fragen, wann SAP von Oracle gefressen wird. Eine Übernahme durch den Intimfeind? Das war dann doch zu viel der strategischen Schwarzmalerei. Es sollte Kagermann einige Zeit und Mühe kosten, die Wellen in Walldorf zu glätten. In Indien ist SAP seit Mitte der 90er Jahre mit einem Verkaufsbüro präsent. Im Zuge der Übernahme eines Mannheimer Startups für Vertriebs- und Marketing-Software verleiben sich die Walldorfer 1997 auch dessen Entwicklungsabteilung in Bangalore ein. Nach der Fusion mit einer ebenfalls in Bangalore ansässigen SAP-Einheit, die R3 an den indischen Markt anpasst, nennen sie die neuen Ableger ab 1998 SAP Labs. Sindhu Gangadharan, damals Anfang 20, heuerte dort ein Jahr vor Kagermanns Spiegelinterview an, das die Aufmerksamkeit auf den asiatischen SAP-Standort lenkte.
Als SAP Labs Indien in Bangalore gegründet wurde, gehörte ich zu den ersten Ingenieuren, die hier eingestellt wurden.
Damals hatte der Tech-Boom in der südindischen Metropole gerade begonnen. 150 EntwicklerInnen waren zu dieser Zeit bei SAP Labs beschäftigt. Auch Gangadharans Mann arbeitet für den deutschen IT-Konzern. 2001 wird ihm ein Job in Walldorf angeboten. Beide ziehen nach Deutschland. Die Entwicklerin findet ebenfalls eine neue Rolle und wechselt ins Produktmanagement. Arbeitssprache ist dort bereits Englisch. Um auch in den Kaffeeecken mitreden zu können, sieht Gangadharan fern, um Deutsch zu lernen. Auch Gangadharan ist ein Beispiel dafür, wie schnell man bei SAP Karrieren umplanen und in der Hierarchie aufsteigen kann. 2004 wird sie Mitarbeiter des Jahres. Überreicht wird der Preis vom Vorstand, doch gekürt haben sie die Mitarbeitenden. Etwas, worauf Gangadharan besonders stolz ist. Ursprünglich wollte sie 2 Jahre in Deutschland bleiben, dann zurück nach Indien oder in die USA. Es wurden 20 Jahre. Im Jahr 2019 ist Gangadharan dann doch zurückgekehrt. Als Leiterin des SAP Labs Bangalore.
Es ist eine große Ehre, den Standort führen zu dürfen, an dem ich als junge Entwicklerin angefangen habe.
SAPs indischer Ableger hat sich in der Zwischenzeit sehr verändert. 15.000 Leute arbeiten hier heute. Im Sommer 2025 wurde ein neuer Campus eingeweiht, der Platz für weitere 10.000 Mitarbeitende schafft. Die indischen SAP Labs sind inzwischen nicht nur der weltweit größte Standort neben dem Stammsitz in Walldorf, sie sind auch der wichtigste. 40% von SAPs Forschungs- und Entwicklungsleistung geschieht bereits hier. Auch in Walldorf schaut man inzwischen nicht mehr skeptisch auf die interne Konkurrenz aus Indien. Alle wissen, dass die KollegInnen in Bangalore einen entscheidenden Anteil daran haben, dass SAP noch als eigenständiges Unternehmen existiert. Das hätte auch anders kommen können. Im Juni 2004 machten die Walldorfer bekannt, man habe bis vor 2 Monaten mit Microsoft über eine Fusion verhandelt. Der Mitbewerber und Partner habe diese Idee an SAP herangetragen. Der Zusammenschluss mit dem vielfach größeren Software-Giganten aus Redmond wäre wohl praktisch auf eine Übernahme hinausgelaufen. Hasso Plattner verhandelte mit Bill Gates direkt über diesen Deal, für den er sich sicher mehr begeistern konnte, als es seine Angestellten getan hätten. Letztlich scheiterte die Fusion aufgrund der Komplexität dieses Unterfangs. An sich aber gilt, Größe ist oft der einzige Schutz, nicht von jemandem geschluckt zu werden, der noch größer ist als man selbst. Unter den Gründern folgte SAP noch der Idee, aus eigener Kraft zu wachsen. Doch das wurde immer schwieriger, je mächtiger der IT-Sektor wurde. Nur als Beispiel. Die Bekanntgabe der Verhandlungen mit Microsoft erfolgte vor dem Hintergrund einer Übernahmeschlacht, an deren Ende Oracle den Konkurrenten PeopleSoft schluckte. Kaufpreis 7,6 Milliarden Dollar. Kagermann hatte also einen Punkt, wenn er auf Wachstum setzte, um nicht selbst zur Beute zu werden. Darum entfernt sich SAP unter Kagermann und seinen NachfolgerInnen vom Prinzip des rein organischen Wachstums. Sie taten das aber auch, weil sich durch Übernahmen, siehe Top-Tier, Kompetenzlücken schneller und oft besser stopfen ließen als durch Eigenentwicklungen. Ende 2007 kaufen die Walldorfer darum für 4,8 Milliarden Euro den französischen Business Intelligence-Spezialisten Business Object. Weitere schwergewichtige Übernahmen sind seitdem gefolgt. 5,8 Milliarden Dollar für den Mobile-Plattform-Experten Sybase. 3,4 Milliarden für die HR-Cloud-Software SuccessFactors.
4,3 Milliarden für den B2B-Marktplatz-Experten Ariba. 8,3 Milliarden für die Travel-Management-Software Concur. 8 Milliarden Dollar für den EX-Experten Qualtrics. 1,2 Milliarden Euro für den IT-Optimierer LeanIX.
Noch dabei? Super. Nach der Auflistung von SAPs wichtigsten, sprich teuersten Übernahmen, möchte ich noch einmal kurz auf das Thema Internationalisierung zurückkommen. Denn bei der Transformation, die SAP während des Aufstiegs auf den IT-Olymp durchlaufen hat, ist der Ansatz zentral, den Henning Kagermann etabliert hat. Der Auf- und Ausbau der SAP Labs diente nämlich nie nur dazu, aufstrebende Niedriglohnstandorte im IT-Sektor als verlängerte Werkbank zu nutzen. Die Labs, von denen es heute anderthalb Dutzend gibt, erfüllen zwei wichtige Funktionen. Zum einen geht es von Anfang an darum, die Forschung und Entwicklung von SAP zu globalisieren, also die spezifischen IT-Kompetenzen an den Standorten für SAP nutzbar zu machen. Außerdem sorgt eine möglichst breite Verteilung der SAP Labs über den Globus dafür, dass für jeden IT-Konzern absolut zentrale Thema Innovation besser gegen geopolitische Verschiebungen abzusichern. Was Henning Kagermann in seinem Spiegel-Interview damals letztlich ausgebreitet hat, war eine Idee. Wie ein Weltmarktführer aus Deutschland im Angesicht der Globalisierung nicht in die Rückwärtsverteidigung fällt, sondern mutig nach vorne prescht. Es war sein Plan, SAP zu einem internationalen Konzern zu machen. Auch wenn die damit verbundene Transformation einigen Angst macht.
Ich glaube, es war aber richtig, weil damals, ich war so felsenfest überzeugt, dass wir auf Dauer nur ein erfolgreiches globales Unternehmen sein können, wenn wir auch alle Funktionen internationalisieren, also nicht alles sozusagen im Zentrum halten und nur den Vertrieb raustun, sondern auch die Entwicklung und im zweiten Schritt natürlich auch Verantwortlichkeiten. Auch schon deswegen, weil wir gar nicht genug gute Mitarbeiter in Deutschland gefunden hätten.
Mit Verantwortlichkeiten meint Kagermann die Federführung von Projekten. Zunächst habe man vor allem Aufgaben an die Labs delegiert, die bei EntwicklerInnen eher wenig Begeisterung auslösen. Schnell zu erledigende Tasks, um irgendwo einen Brand zu löschen. Später jedoch seien dann auch prestigeträchtigere Entwicklungsprojekte in die Labs gegangen. Durchaus gegen Widerstände in Walldorf, wie Kagermann einräumt. Doch genau dieser Ansatz, wo Kompetenz wichtiger ist als Hierarchie, steckt nicht nur tief in der Kultur von SAP. Für den einstigen CEO ist er auch das Merkmal eines nicht nur international tätigen, sondern wirklich globalen Unternehmens. Und zum erwähnten Bedarf an EntwicklerInnen. Der ist auch Mitte der Nullerjahre schon riesig, weil SAP mal wieder sein zentrales ERP-Produkt radikal umbaut. Unter dem Stichwort serviceorientierte Architektur, kurz SOA, folgten die Walldorfer einem modularen Ansatz zur Konzeption von Software. Im Kern geht es, vereinfacht gesagt, darum, komplexe Geschäftsprozesse in einzelne, klar definierte Services zu zerlegen. Diese Services können unabhängig voneinander entwickelt, bereitgestellt und genutzt werden. Sie lassen sich flexibel zu umfassenderen Prozessen zusammensetzen. Und nicht nur das. Dank SOA können Unternehmen ihre Services kombinieren und so hochkomplexe Geschäftsprozesse digitalisieren, wirbt SAP. Die Botschaft ist klar. Die Walldorfer wollen sich an die Spitze eines IT-Trends setzen und als erster großer Anbieter eine entsprechende Software auf den Markt bringen. Ein Ziel, das sie auch mit einem weiteren, ebenfalls ambitionierten Produkt verfolgen. Im Herbst 2007 kündigen sie Business by Design an. Eine cloudbasierte ERP-Software für kleine und mittlere Unternehmen. Zwar hatte man mit Business One schon eine Lösung im Angebot, die auf ein ähnliches Segment zielt. Doch der Marktanteil von Business One ist für SAP-Maßstäbe lächerlich gering. Mickrige 0,5 bis 1,2%. Die neue Cloud-ERP-Software, bei der die Kunden nur die Services buchen und bezahlen, die sie wirklich benötigen, soll der große Wurf werden. SAP schätzt den potenziellen Markt für Business by Design auf 600.000 Kunden und 11 Milliarden Euro Umsatz. Wobei man die Geschichte dieser Zeit bei SAP auch anders erzählen kann. Der IT-Historiker Timo Leimbach.
Das war so die Phase, wo es tatsächlich gekriselt hat, auch unter anderem, weil es auch eine Transitionsphase war. Weil eigentlich war Plattner ja damals in der Zeit, wo er gesagt hatte, er wollte eigentlich ja zurücktreten. Er war ja auf dem Weg raus aus dem Unternehmen, auch aus dem Aufsichtsrat. Dieser Übergang ist ihm nicht sehr gut gelungen damals.
Denn so technologisch ambitioniert und clever Produkte wie ein SOA, ERP und eine Cloud-Lösung sind. Besonders im Fall von Business by Design gleicht die Entstehungsgeschichte weniger einem geradlinigen Pfad mit klarer Vision als einer Reise mit vielen Kurswechseln auf der Suche nach einem Produkt, das die noch ziemlich ungewissen Bedürfnisse der Kunden der Zukunft adressiert. Nochmal Timo Leimbach.
Mit all diesen Technologien, die jetzt hier auftauchen, kommen die Mittelstandskunden, jetzt die wirklich auch kleineren Mittelstandskunden. Da haben sie sich auch in diese verschiedenen Business One, Business by Design Entwicklungen doch sehr stark hineinentwickelt, die ja nicht unbedingt als Cloud-Lösung ursprünglich mal gedacht waren, sondern tatsächlich eben auch als Suits für Mittelständler, wo man viel Geld und viel Energie reingesteckt hat. Man hat sich sozusagen ein wenig verzettelt in dieser Zeit und man hat auch nicht so ganz den Überblick behalten und hatte es schwer zeitweise, eine Strategie zu entwickeln. Das lag auch an der Führung und es gab ja dann auch den großen Knall.
Leimbach meint den Abgang des damaligen CEOs Leo Apotheker im Februar 2010. Der hatte eine klassische SAP-Karriere durchlaufen. Erster Job für die Waldorfer im Jahr 1988. Nach mehreren externen Stationen dann ab 1995 verantwortlich für das Geschäft in Südwesteuropa. Ab 1999 Chef des Vertriebs in ganz Europa. Ab 2002 Vorstandsmitglied, dort zuständig für den globalen Vertrieb und das Marketing. Nach dem Weggang von Plattners Kronprinz wurde Apotheker im März 2007 stellvertretender Vorstandssprecher. Etwas mehr als ein Jahr später dann Co-Vorstandsvorsitzender neben Henning Kagermann und seit dessen Ausscheiden Ende Mai 2009 alleiniger Vorstandssprecher. Zumindest für die 9 Monate, ehe er gehen musste. Der Politologe und Volkswirt hatte trotz seiner beachtlichen Karriere einen schweren Stand. Anders als alle anderen, die vor ihm im Chefsessel saßen, war er kein Techniker. KritikerInnen monierten, er würde die Produkte nicht verstehen, für die er die CEOs der Kundenunternehmen begeistern soll. Außerdem gelinge es ihm nicht, SAP in der Krise neu aufzustellen. Denn Apothekers Zeit als Co-CEO und später alleiniger Chef fällt in die Zeit der Weltfinanzkrise und deren Nachhall.
Hier hat alles begonnen. An der New Yorker Börse gab es in der vergangenen Woche keinen Halt mehr. Kurse rutschen, Milliardenvermögen schmelzen einfach weg. Ein Riesenschock für die Menschen, zumindest für die mit Geld.
Ungewollt gerät Apotheker in die Rolle des Sanierers. Unter seiner Führung wird im Jahr 2009 ein Personalabbau durchgeführt, wie man ihn bislang nur von US-Tech-Firmen kannte. Um die Kosten zu drücken, müssen 4.000 Mitarbeitende SAP verlassen. 6% der damaligen Belegschaft. In der jährlichen Mitarbeiterbefragung schneidet Apotheker desaströs ab. Sicher war das auch ein Grund, warum er gehen musste. Nach dem Abgang sagte Hasso Plattner, damals Chef des Aufsichtsrats, in einer Telefonkonferenz: Wir sind ein Unternehmen, das Gewinn machen muss. Das werden wir aber nur tun, wenn wir auch ein glückliches Unternehmen sind. Er werde alles dafür tun, dass SAP wieder eine glückliche Firma wird. Als neues CEO-Duo werden im Februar 2010 Jim Hagemann-Snabe und Bill McDermott berufen. Der Däne Snabe ist seit 1990 fast durchgehend bei SAP beschäftigt, wo er sich von Führungsrollen in Nordeuropa bis in die Waldorfer Zentrale vorgearbeitet hat. Der US-Amerikaner McDermott kam 2002 als CEO von SAP America zum deutschen IT-Konzern. Zuvor hatte er als Sales-Verantwortlicher der CRM-Lösung von Siebel Systems zu einem Marktanteil von beeindruckenden 45% verholfen, was ihm den Ruf eines begnadeten Verkäufers einbrachte. Auf ihrer Mission, SAP wieder zu einem glücklichen Unternehmen zu machen, hatten die beiden viele Themen zu bearbeiten. Zum Beispiel die unter Leo Apotheker drastisch erhöhten Wartungskosten, die für viel Frust bei SAPs Kunden gesorgt hatten. Nun wird ihnen wieder mehr Wahlfreiheit eingeräumt, in welchem Umfang sie den Service nutzen wollen. Dann machen sie sich daran, SAP eine erkennbare Strategie zu verpassen. Dabei streben sie zurück zu den Wurzeln. Denn seit SAP begonnen hatte, spezialisierte Software-Startups zu übernehmen, hat sich ein gewisser Wildwuchs etabliert. Die Waldorfer haben so viele, einander teilweise überlappende Lösungen im Angebot, dass man als Kunde schnell den Überblick verliert. McDermott und Snabe wollen das Konzept der Business Suite weiter stärken. Also die Software zu Paketen bündeln und so das Chaos für die Kunden ordnen. Wenn man so will, ist das ein Schritt zurück, wieder näher an die Idee einer Standardsoftware. Snabe und McDermott haben auch ein bisschen Glück. In ihrer Zeit startet die Markteinführung der revolutionären In-Memory-Datenbank-Technologie HANA. Wir hatten uns in Episode 4 ausführlicher damit befasst. Der Launch von HANA wurde zu SAPs erfolgreichsten Produktrelease seit R3 Anfang der 90er Jahre. Vor allem aber entwickelt das Führungsduo eine neue Vision, wo die Reise für SAP hingehen soll. In die Cloud. Als erster hatte diese Vision natürlich Hasso Plattner gehabt. Es muss Mitte der 90er Jahre gewesen sein, so genau erinnert sich Tom Pfister nicht mehr. Zumindest habe der SAP-CEO damals in Philadelphia auf der Sapphire-Bühne gestanden und dem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal erklärt, was er sieht, wenn er über die Zukunft seiner Firma nachdenkt.
Hat der Hasso was erzählt? Wir haben alle nicht verstanden, was er meinte. Aber er war auf der Bühne, 20.000 Leute im Raum. Und dann sagt er, and now I make an announcement. From now on, we will beam the software. Und dann hat er den Arm hochgehalten und hat dann an die Decke geschaut. Wie beam vom Waldorf in den Satelliten die Software. Und dann hat er so hochgeschaut und dann 20.000, wie im Tennismatch, 20.000 Leute gucken hoch. Sieht man natürlich nichts, weil alles schwarz ist da oben, oder? Im Konferenzzentrum. Da oben ist die Software. Auf dem Satelliten, das war eigentlich die Cloud, aber Cloud, das Wort kannte man noch nicht, was Cloud ist. Und die Software ist da im Cloud und dann beamen wir die mit dem Strahl runter direkt zum Kunden in die Fabrik. Und dann gucken alle auf den Boden.
Ich nehme an, es ging Plattner damals darum, die Kunden darauf einzustimmen, dass die Updates für ihre Software künftig nicht mehr auf CD-ROM kommen werden, sondern over the air. Aber sicher war der technologische Vordenker von SAP im Kopf bereits weiter. Bei Cloud-Software, also Programmen, die auf extrem leistungsfähigen Servern laufen und Kunden, die von überall auf der Welt auf ihre Daten zugreifen können. Auch wenn dieses Setup ein wenig klingt wie das, womit SAP 1972 gestartet ist. Der Kombination aus Mainframe-Rechner und Terminals, um in Realtime arbeiten zu können. SAPs Geschäftsmodell ändert sich durch Cloud Computing komplett. Ich hatte es am Anfang dieser Episode schon erwähnt. Wenn sich ein klassisches Softwareunternehmen in eine Cloud Company verwandelt, hat das spürbare finanzielle Konsequenzen. Statt der hohen Einnahmen durch den einmaligen Verkauf der Programme, wird der Umsatz nun über Abonnements generiert. Hier fließt das Geld zwar beständiger, aber die Summe ist natürlich deutlich niedriger. Trotzdem hat SAP in der Zeit von Bill McDermott, der nach Snabes Wechsel in den Aufsichtsrat 2014 alleiniger CEO wurde, die Transformation in Richtung Cloud Company forciert. Die Berufung von Christian Klein und Jennifer Morgan als neue CEO-Doppel im Oktober 2019 war eine klare Botschaft, dass SAP seinen Cloud-Kurs fortsetzen wird. Morgan war nicht nur die erste Frau im CEO-Rang bei den Waldorfern. Sie hatte ab 2014 den Aufbau des Cloud-Geschäfts in den USA, einem für die neue Technologie deutlich offeneren Markt, verantwortet. Und auch später, als Morgan die Verantwortung für die Konzernstrategie übertragen worden war, trieb sie SAPs Wandel zur Cloud Company voran. Nachdem er im Mai 2020 die alleinige Führung übernimmt, setzt Christian Klein den Kurs nicht nur fort. Er zeigt sich entschlossen, die Transformation deutlich zu beschleunigen. Nicht nur zur Freude der Kunden. Ich möchte nicht behaupten, SAP will seine Kunden zu ihrem Glück zwingen. Aber der Konzern tut einiges, um sie zu überzeugen, sich für die Cloud-Option zu entscheiden. Rabatte und spezielle Angebote wie Rise with SAP und Grow with SAP sollen Unternehmen zum Umzug ihrer ERP-Systeme und Daten in die Cloud animieren. Die Walldorfer haben angekündigt, Innovationen wie KI-Tools und Features wie Nachhaltigkeitsreportings in erster Linie Cloud-Kunden zur Verfügung zu stellen, was die On-Premise-Bestandskunden nicht gerade erfreut hat. Und okay, SAP hat außerdem auch etwas an der Preisschraube gedreht, um die alte On-Premise-Lösung weniger attraktiv zu machen. Das Beharrungsvermögen einiger Kunden ist dennoch groß. Sei es aus Scheu vor dem Aufwand, ein laufendes System durch ein neues zu ersetzen, oder aus Sorge, sich durch ein Abo-Modell in eine Abhängigkeit von SAP zu begeben. CEO Christian Klein ist sich trotzdem sicher, das Richtige zu tun.
Ich glaube, es gibt heute keinen Zweifel mehr daran, dass es natürlich auch für unsere Kunden von enormem Vorteil ist, wenn man immer auf der Software auf dem letzten Release sozusagen ist, immer die neuesten Innovationen bekommt versus wenn man auf einem 15 Jahre alten technologischen Lösung sitzt, die ja also wenig Innovation sieht etc.
Und das ist es doch, worum es bei SAP von Anfang an geht. Innovative Software zu nutzen, um Prozesse in Firmen zu transformieren. Aber seit 1972 haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben. Früher ging es darum, analoge Geschäftsprozesse zu digitalisieren und damit zu beschleunigen. Heute greift die IT immer tiefer in die Unternehmen hinein. Das Internet hat bereits gezeigt, wie radikal Firmen ihre Geschäftsmodelle hinterfragen, ja, updaten mussten, um nicht obsolet zu werden. Gerade stehen wir mit KI wieder an so einer Schwelle, wo eine neue Technologie alle Gewissheiten umzuwerfen droht. Man kann es darum vielleicht auch so sehen. Klar bindet man sich als Cloud-Kunde enger an seinen Dienstleister. Das weiß man auch als Privatperson, seit es Facebook, WhatsApp und Spotify-Playlists gibt. Zugleich wählt man diese Verbindung ja, weil sie einem Vorteile verspricht. Ob bessere Kommunikation oder im Fall von Unternehmen mehr Effizienz, tiefere Analysen und schnellere Entscheidungen. Die große Frage lautet: Wie geht der andere mit der gewonnenen Verantwortung um?
Der Kunde war immer sehr wichtig, aber in der Cloud ist es extrem wichtig, weil wir halt die Software auch betreiben, weil wir die Kunden optimieren und wir sind SAP, wir wollen mehr. Wir wollen ja nicht nur ein Stück Software in die Cloud transferieren, sondern die Kunden betreiben ihre Geschäftsmodelle und ihre Geschäftsprozesse damit. Das heißt, wir haben natürlich auch gesagt, hey, wir schauen eure Geschäftsmodelle an. Wie können wir diese digitalisieren? Wie können wir euch, lieber Kunde, auch in der Zukunft noch produktiver machen? Wie können wir auch dafür sorgen, dass ihr schneller wachsen könnt, indem ihr eben digitaler werdet mit unserer Software? Aber das ist ja nicht nur ein IT-Thema, das ist natürlich auch eine echte Transformation. Es ist einfach, ein Stück Software in die Cloud zu bringen. Es ist viel, viel schwieriger zu sagen, wie digital werden denn meine Fabriken in Zukunft laufen? Wie ändere ich denn mein Geschäftsmodell?
SAP kann also zum Enabler der KI-Transformation der Wirtschaft werden. Wie das genau aussehen kann, schauen wir uns in der kommenden Episode noch an. Auf jeden Fall klingt es, wenn Christian Klein über die Beziehung von SAP zu seinen Kunden spricht, wieder sehr nach den Anfängen von SAP. Damals bestand der positive Skaleneffekt darin, dass die Walldorfer Standardsoftware entwickelt haben, die von vielen Unternehmen genutzt werden konnte. Auch damals schon beeinflusste die Software die Arbeitsweise der Kunden. Die mussten im Zweifel ihre gelernten Abläufe verändern, damit sie zu den Erfordernissen der Standardsoftware aus Walldorf passen. Der Unterschied zu heute? Damals konnte man sich leichter entscheiden, einen Schritt nicht mitzugehen. Nach dem Motto, sollen die bei SAP doch sagen, das System ist veraltet. Für uns funktioniert es. Das ist im Cloud-Zeitalter weit schwieriger, wenn die Hoheit über Updates und Erweiterungen, aber auch Gebührenerhöhungen und die genaue Ausgestaltung der Abo-Pakete beim Anbieter liegt. Wer einen Streaming-Dienst nutzt, weiß sicher, was ich meine.
Teuer, 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 alles wird immer teuer.
Ich will jetzt nicht naiv klingen. Am Ende ist SAP ein Aktienunternehmen. Und Aktienunternehmen wollen Gewinn machen. Zugleich brauchen sie dafür aber zufriedene Kunden. Und die sind bei SAP traditionell ziemlich selbstbewusst. Mehr als 4000 Unternehmen, Mittelständler wie DAX-Konzerne, sind allein in der DSAG, der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe, organisiert. Der eingetragene Verein bezeichnet sich selbst als einen der einflussreichsten Anwenderverbände der Welt. Man habe im konstruktiv-kritischen Dialog mit SAP schon viele Erfolge erzielt, heißt es auf der Website. Beispielsweise die bereits erwähnten Verlängerungen von Wartungsgarantien für ältere Versionen von SAP-Programmen. Die Bedeutung der DSAG spiegelt sich auch in der jährlichen Konferenz des Vereins. Auf der Bühne stehen dort nicht nur VertreterInnen namhafter Konzerne, die SAP-Produkte nutzen, sondern auch hochrangige ManagerInnen aus Waldorf. Mich erinnert das ein bisschen an den HSV. Der Bundesliga-Verein hat ja auch eine legendär selbstbewusste Mitgliederbasis, die in der Vergangenheit manche Entscheidungen durchdrücken konnte, die die Vereinsführung so nicht getroffen hätte. Natürlich, beim FC SAP, nicht zu verwechseln mit der TSG Hoffenheim, gilt keine 50-zu-1-Regel. Der Konzern sitzt immer am längeren Hebel. Und überhaupt, ein Weltkonzern mit mehr als 100.000 Mitarbeitenden ist echt keine Fußballmannschaft mehr, als die Dietmar Hopp seine Firma so gerne umschrieb. Trotzdem, die enge Bindung, die die Kunden mit SAP eingehen, schafft eine besondere Beziehung. Durch Cloud und KI dürfte die in Zukunft sogar noch enger werden. Das muss nicht schlecht sein. Unternehmen, die dauerhaft bestehen wollen, müssen jederzeit bereit sein, sich zu verändern. Das haben wir in den bisherigen Folgen dieses Podcasts gelernt. Und die vermutlich sehr gravierende Transformation, die eine hochkomplexe Technologie wie die künstliche Intelligenz Unternehmen noch abverlangen wird, die dürften viele nicht aus eigener Kraft stemmen können. Der wirtschaftliche Erfolg von SAP kann hier als Beispiel dienen, dass sich Mut zur Veränderung auszahlt. Mag sein, dass Transformation am Anfang unbequem ist, nervt, auf interne Widerstände stößt, vielleicht sogar überflüssig erscheint. Läuft ja. Doch das ist ein Trugschluss. Siehe Kodak und Nokia. Wer Transformation heute vermeidet, steht übermorgen womöglich vor der, ich zitiere Hasso Plattner, Überlebensfrage. Zum Schluss hier darum ein kleiner Pep-Talk von dessen Nachfolger Christian Klein.
Ich scheue hier und da auch mal nicht das Risiko. Mir geht es dann auch relativ wenig dann um meine eigene Person oder um, wie steht das Unternehmen kurzfristig da, sondern was ist mittel- und langfristig für das Unternehmen das Beste. Und ich würde mal behaupten, hätten wir diesen Wechsel in der Strategie nicht vorgenommen und dann auch so konsequent umgesetzt, ich glaube, in 20 Jahren hätte es kein großes Tech-Unternehmen in Europa mehr gegeben. Die Cloud ist sehr, sehr überlegen. Unsere Kunden brauchen schnelle Innovation. Deswegen war dieser Wandel, die Strategie alternativlos, auch wenn es damals, glaube ich, nicht von allen sofort begrüßt wurde.
Das war Episode 5 von Die SAP Story. In der 6. und letzten Folge begeben wir uns dann in die Gegenwart und damit zu einer IT-Innovation, die gerade alle früheren in den Schatten zu stellen scheint. Ich rede, natürlich, von künstlicher Intelligenz. Damit meine ich aber nicht KI-Chatbots und Assistenten. Die sind für Jonathan von Rüden längst Schnee von gestern. Als Head of AI Innovation blickt er für SAP auf die nächsten Entwicklungsschritte der KI-Revolution. Die kann man wirklich so nennen. Denn folgt man Jonathan von Rüden, geht es schon sehr bald nicht mehr nur darum, dass uns die KI öde Routineaufgaben abnimmt. Nein, gut möglich, dass sogenannte AI-Agents eine vollkommen neue Art und Weise etablieren werden, wie Unternehmen ihr Business organisieren. Nicht mehr Menschen machen miteinander Geschäfte, sondern autonome Agenten untereinander. Und SAP will dafür sorgen, dass seine Kunden in dieser neuen Welt nicht unter die Räder geraten.
Wenn man sich überlegt, dass AI und Agents, man sagt, das ist die größte Erfindung seit dem Internet, dann können wir davon ausgehen, dass es irgendwann demnächst Millionen, Milliarden, Trilliarden von Agents gibt. Und ich öffne mich dem und ich werde auffindbar dadurch. Und ich kann dann daran partizipieren, dass Agenten mich finden, mit mir Business machen können, ohne dass ich das vielleicht explizit hinbekommen habe. Da sind wir auch sehr am Anfang. Aber es gibt die ersten Protokolle, die beschreiben, wie Agenten miteinander reden und interagieren. Und ich glaube, die Firmen, die sich dafür öffnen, die werden relevant bleiben, die anderen über kurz oder lang nicht mehr.
Die SAP Story ist ein OMR Original, produziert von Podstars bei OMR. Redaktion und Recherche Christian Kors. Sprecherin Julia Niemann. Projektmanagement Maxine Selke. Postproduktion und Sounddesign Hardy Haufe, Lili Huhn und Konstantin Ihlenfeld. Coverdesign Simon Barth. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt haben. Und natürlich an unseren Partner SAP, der diesen Podcast ermöglicht hat. Insbesondere an Andrea Diedrichs und Claudio Remeth-Halfmann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
bei OMR.